In unserer Kaffeearbeit in Lens bieten wir den Kunden verschiedene Produkte und auch sehr gute Kaffees an. Spitzenkaffees, die man zum Beispiel in Paris speziell finden kann. Und ich nehme den Kaffee als Verbildlichung, denn man sieht ihm nicht an, ob es ein guter oder ein schlechter Kaffee ist. Um herauszufinden, welcher der gute Kaffee ist, muss man ihn kosten. Probieren. Einen Kaffee, den schmeckt man. Und der Unterschied liegt im Geschmack. Für die, die es nicht gewohnt sind, so Spitzenkaffees zu probieren, zu schmecken, ist der vielleicht zu stark. Andere, die Kenner sind, die Qualität suchen, sind erstaunt, so einen guten Kaffee in Lens zu finden. Denn sie rechnen damit, dass man ihnen immer Mainstreams-Kaffee serviert, die man einfach irgendwo findet. Und die Kenner, die werden einen ganz besonderen Moment erleben. Und so ist es auch, wenn die Gemeinde, die Gottesreich in dieser Welt ist, mit ihren Zeitgenossen in Kontakt tritt. Diese sehen von außen gar nichts anders. Nicht unbedingt. Es sind Leute wie sie. Aber wenn sie genauer hinsehen, werden sie den Unterschied spüren und vor allem schmecken. Ein Spitzenkaffee, das ist, was unglaublich ist am Spitzenkaffee, ist, dass sie einem Geschmack im Mund hinterlassen, der manchmal mehrere Stunden anhält. Die Leute trinken den Kaffee, gehen ins Büro oder irgendwo und denken wieder an diesen Moment. Sie haben den Nachgeschmack. Sie haben das auf der Zunge und das macht ihnen Lust, wieder zu kommen, zurückzukommen. Und mit dem Reich Gottes ist es auch ähnlich. Wenn Leute Christen treffen, müsste ihnen diese Begegnung einen angenehmen Nachgeschmack bereiten. Etwas, das ihnen Lust macht, diese Menschen wieder zu treffen. Die Gemeinde ist einen Spitzenkaffee für die Gesellschaft. Und wir möchten ihnen ein anderes Leben anbieten. Als Gemeinde können wir den Leuten wirklich diese Gelegenheit geben, das zu kosten, was man von außen nicht sehen kann. Gottes Reich. Und heute Morgen würde ich gerne mit euch den ersten Petrusbrief aufschlagen. Der Apostel Petrus schrieb an Christen, die aus jüdischem Hintergrund kamen. Sie wurden aus Jerusalem vertrieben und in Kleinasien zerstreut, wo sie immer unter einer drohenden Verfolgung litten. Und Petrus wollte sie ermutigen, durchzuhalten, auszuharren, standhaft zu bleiben bis zum Schluss. Und wir werden jetzt diesen Text lesen. Ihr jedoch, also am besten würde es, wenn wir sogar seit Vers 4 diesen Text lesen, aber das könnt ihr zu Hause noch tun. Ich nehme diese vier Verse ab 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zu Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Um mein Bild des Kaffee wieder aufzunehmen, was für ein Kaffee bin ich? Was für ein Kaffee sind wir als Gemeinde? Habe ich den Geschmack eines Mainstreams-Kaffee? Eines Kaffee, den man so irgendwo überall finden kann? Den ich ohne viel Zucker und Milch gar nicht trinken kann, weil er vielleicht so verbrannt ist oder anders. Oder habe ich den Geschmack eines Spitzenkaffees? Eines besonderen guten Jahrgangs? Eines dreifach mit Gold ausgezeichneten Kaffee? Der explodiert in den Mund. Was sind wir für unsere Gesellschaft? Von außen sieht man vielleicht nichts Spezielles. Der Unterschied ist in der Tasse. Und die Leute müssen das kosten, die müssen das probieren. Liebe Freunde, die Gemeinde ist berufen, ein Zeugnis, ein Vorbild zu sein, das Gute zu suchen, das Schlechte anzuprangern und vor allem das Evangelium zu predigen. Bin ich dabei, mich vom Geist dieser Welt verändern zu lassen, ihre Ziele zu verfolgen? Und diese Frage stellt sich gleichzeitig in unserem persönlichen Leben wie auch in der Gemeinde. Natürlich leben wir nicht unter Verfolgung, weder in Frankreich noch in der Schweiz, aber wir stehen trotz allem in großer Gefahr. Zum Beispiel unsere Heimat aus den Augen zu verlieren. Oder nicht mehr zu wissen, was uns eigentlich bewegt und in der Erwartung seiner Wiederkunft einschläfern zu lassen. Sind wir vielleicht Kompromisse eingegangen? Haben wir vielleicht unmoralische Gesetze toleriert? Sie in unserem Leben vielleicht angewandt und dabei unsere Würze verloren? Stellen wir unsere Lampe unter dem Schemel, damit sie nicht mehr stört? Geben wir dem Zweifel Raum, eben weil wir nur eine Minderheit sind? Wir stehen alle in Gefahr, gerade das zu verfehlen, das Gott für uns bereitet hat. Darum ist es entscheidend, wichtig, uns an Gottes Wort zu klammern. Unsere Generation, unsere Gesellschaft braucht dringend Männer und Frauen, die sich nach Gottes Wort ausrichten. Sein Wort ist die Wahrheit und nicht die naturwissenschaftlichen Entdeckungen. Hüten wir uns davon, es zu vernachlässigen und uns an die Gewohnheiten unserer Mitbürger anzupassen. Das sind offene Türen zu notvollen Irrwegen. Gottes Wort ist unveränderlich. Wir können glauben, was er sagt, und unser Leben nach seinen Maßstäben ausrichten. Und auch wenn dies heute unpopulär ist, speziell in Frankreich, sicher auch hier. Petrus zeigt uns unsere Identität und unsere Verantwortung als Christen in dieser Welt. Er benutzt eine ganze Liste, um unsere herrliche Position zu schildern, über die wir uns als Christen sehr freuen dürfen. Wir sind ein auserwähltes Volk. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir sind eine heilige Nation, ein besonderes Volk, das sich Gott erworben hat. Wir sind ein Volk, das ihm gehört. Das Volk Gottes, die Empfänger des Erbarmens Gottes. Das sind wir. Gott nennt uns auserwählt, königlich, heilig und besonders für ihn. Welch ein Vorrecht. Das ist wichtig zu wissen, damit wir auch unsere Identität entsprechend handeln können. Aber was wir sind, sind wir durch Christus und seine Gnade. Wir sind ein auserwähltes Volk. Dieser besondere Schatz des Allerhöchsten. Wir sind königliche Priester. Wenn du in die Arbeitsstelle gehst, königliche Priester. Wenn du zu Hause bist, königliche Priester. Eine heilige Nation. Wenn wir Fernsehen schauen, heilige Nation. Wir sind beauftragt, als heilige Nation, als königliche Priester, unserem Gott zu dienen. Wir sind diese heilige Nation, das ist unsere Stelle in Christus. Wir haben das höchste Vorrecht von den Zugang zu Gott. Das ist unser Privileg. Für uns heute ist die Frage, nach unserer Identität sehr wichtig. In einem Kontext, wo alles relativ ist, wo die Gesellschaft sich mehr und mehr säkularisiert, können wir schnell den Blick auf unsere eigene Identität verlieren. Wir müssen wirklich wissen, wer wir sind. Denn wer wir sind, wird auch entscheiden, was wir tun werden. Ein Bild, ein Vorbild des Adlers. Ein Adler, stellt euch einen Adler vor, der auf einem Hühnerhof aufwächst. Zwischen den Hühnern, Truthähnen, Gänsen, ein Adler. Er hatte nie die Möglichkeit, aus dem eingezäunten Stall herauszukommen und den Horizont in Freiheit zu sehen. Ein Adler, der nie etwas anderes kannte als den Hühnerhof, wird niemals etwas anderes von seinem Leben erhoffen. Er wird wahrscheinlich seine Flügel nicht ausbreiten und losfliegen. Er wird sich von den kleinen Würmern ernähren, die er findet, und ganz verpassen, das, für was er geschaffen wurde. Wenn er doch nur seine noble Identität kennen würde und begreifen könnte, was seine Bestimmung ist, er würde seine Flügel ausstrecken. Er würde, um sich in die Luft zu erheben und von seiner Freiheit zu profitieren, um an Höhe zu gewinnen, ausgiebig das zu nutzen, was er empfangen hat. Der Adler ist nicht geschaffen worden, um zwischen Hühnern, Truthähnen und Gänsen auf dem Hühnerhof zu verirren. Also, wenn ihr doch etwas seid, dann lebt auch danach. Das müssen wir. Unser Denken bestimmt unser Tun. Wir sind königliche Priester, eine heilige Nation. Und wir leben, wie leben wir diese Identität entsprechend in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert? In Frankreich, in der Schweiz, mitten in unserer Gesellschaft. Wie macht ihr das? Die Welt braucht Kontakt mit den Christen, mit der lebendigen Gemeinde. Aber heute in Frankreich ist das so, dass die Leute nicht mehr in die Gemeinde kommen. Die kommen nicht mehr. Ihr könnt einen Evangelisationabend machen, viele Einladungen. Niemand kommt. Wie machen wir das? Dass die Leute uns sehen. Darum ist es entscheidend wichtig, dass wir zu ihnen gehen. Dass wir das Evangelium vorleben vor der Gesellschaft. Dass wir von unseren Seelen herauskommen, direkt in Kontakt der Gesellschaft. Die Welt braucht unseren Einsatz. Wie ich euch bei der Vorstellung unserer Arbeit zeigen könnte, haben die Menschen so viele Vorurteile über Christen, speziell in Frankreich, dass sie jede Lust zur Diskussion verlieren. Sie wollen gar nichts wissen davon. Wenn man ihnen sagt, ich bin Christ, dann oh, ist gut, ich gehe weiter. Nein, sie müssen zuerst sehen, was ein Christ ist, bevor dass sie wissen, dass wir Christen sind. Sie müssen das zuerst sehen. Wir müssen die Nachricht des Evangeliums Fleisch werden lassen. Sie muss sichtbar werden in unserem Leben. Und das gilt für mein Leben so wie für die Gemeinde. Und das will uns Petrus erklären. Da wir Volk Gottes, diese heilige Nation sind, müssen wir auch unsere Identität entsprechend leben. Trotz all der Verfolgung, dem Druck, dem wir uns stellen müssen. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber dieser Welt. Wir dürfen uns nicht aus der Welt zurückziehen, in unsere Seelen oder Räumen, sondern wir sind aufgerufen, ein lebendiges Zeugnis zu sein. Wie kommen heute die Leute in Kontakt mit der Gemeinde? Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber in unserer Umgebung ist das nicht möglich, wenn wir einfach so sie einladen. Darum sind wir auf diese Art Evangelisation gekommen. Das ist nicht besser als etwas anderes. Es ist nur eine neue Art, weil die Leute zuerst sehen müssen, was ein Christ ist. Und dann kommen Fragen. Warum macht ihr das so? Warum seid ihr fröhlich? Warum könnt ihr so fröhlich sein, trotz dieser Situation? Welche ist unsere Berufung? Was haben wir in dieser Welt zu tun? Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wenn Gott uns auserwählt hat, uns durch Jesus Christus gesucht, erkauft und befreit hat, dann sicher nicht, dass wir im alten, finstern Leben weitermachen, wie zuvor. Nein. Oder dass wir noch einfach für uns selbst weiterleben. Nein. Wir haben einen wichtigen Auftrag, dass wir die Kraft und Wirkung dessen verkündigen, der uns berufen hat, aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht. Oh, das geht zu zu weit. Ist nicht schlimm. Wir müssen Gott verkündigen. Gott verkündigen. Der Ausdruck verkündigen bedeutet voraussagen. Etwas sagen, das noch unbekannt ist. Es ist im Sinne nach wie offenbaren oder wie bekannt geben, im Sinne von einer Exklusivität enthüllen. Das ist unser Auftrag, Gott verkündigen. Wir Christen haben das Privileg, der Welt zu verkündigen, dass Christus die Macht hat, das außergewöhnliche Werk der Vergebung ermöglichen. Die Menschen aus der Dunkelheit, in der sie sind, herauszuholen und sie ins Licht zu bringen. Und das will Gott heute noch tun. Hier in der Schweiz, in Frankreich. Ich habe eine Frage. Sind wir überhaupt schon mal in Gottes Licht gekommen? Wenn nicht, musst du unbedingt mit jemandem darüber sprechen. Das ist ganz wichtig. Sprechen wir darüber mit den Menschen, die uns umgeben. Predigen und verkündigen wir noch die Nachricht, das Evangelium, oder nicht? Sind wir so begeistert von dieser guten Nachricht, die uns dazu antreibt, nicht stillschweigen zu bewahren? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist noch die Zeit seiner Gnade. Es ist noch Zeit für Rüdikon, für Männedorf. Es gibt noch viele unserer Mitmenschen, die davon noch überhaupt nichts gehört haben. Und das ist speziell wahr in unserer Umgebung, wo sehr viele atheistische Personen sich befinden. Es hat ein Professor für Theologie in Edinburgh gesagt, das war James Stewart: Die größte Gefahr für das Christentum ist nicht der Kommunismus, nicht der Atheismus, nicht der Materialismus. Es ist der Christ, der versucht, inkognito in den Himmel zu rutschen und nie seinen Glauben zu teilen. Das ist eine Not. Gott zeigt uns dieses ganze Sortiment von geistlichen Privilegien aus nur einem wichtigen Grund: seine große Tat zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Gott hat uns auserwählt, uns abgesondert, auf dass wir ihn verkündigen. Das impliziert, dass wir etwas sagen. Und wir sind nicht alle, wir müssen nicht alle predigen, aber wir können alle etwas erzählen, was Gott für uns getan hat. Das können wir alle tun. Und für uns in dieser Arbeit in L'Autre Estaminet, in diesem Café, machen wir das so. Wir wollen ihm bezeugen. Wir predigen nicht, aber wenn Leute sehen, wie wir leben, dann fragen sie uns: Ja, warum lebt ihr so? Und dann geben wir ihnen Antwort. Und jeden Tag erzählen wir von Gott. Jeden Tag können wir von Jesus sprechen. Lasst uns von Jesus in unserer Familie sprechen, mit unseren Freunden, unseren Kollegen. Ja, aber Petrus ermutigt die Christen, in dieser schwierigen Zeit ihr Zeugnis zu stärken, indem sie zwei Zutaten hinzufügen. Eine innerliche und verborgene Disziplin, die nach Gott ist, und einen äußerlichen Lebenswandel nach Gott, der für alle sichtbar ist. Was ist unsere Verantwortung als heilige Nation, königliche Priester, erkauftes Volk. Wir müssen uns vom Bösen fernhalten. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Leben ohne Normen ist der Slogan unserer Gesellschaft heute. Ihr kennt alle dieses Leitmotiv, der Werbeslogan von Nike. Was ist das? Just do it. Just do it. Mach es. Und just fügt den Sinn hinzu. Hör auf, davon zu reden. Mach es. Mach es einfach. Du willst etwas? Mach es. Du hast Lust auf etwas? Leg los. Mach es. Wie viele unserer Werte stammen aus dieser Welt? Hast du etwas Lust? Mach es. Die Gemeinde ist dazu berufen, ein Zeugnis durch ihr Leben zu sein, seine Vorbildlichkeit. Petrus hat am Herzen, die Christen zu ermutigen, das Wort auch mit Werken zu verbinden. Warum brauchen wir diese Disziplin? Warum brauchen wir das? Weil wir nur fremde und reisende Personen sind. Wir sind temporäre Bewohner, Gäste auf der Durchreise, nur auf der Durchreise. Wir sind nicht von hier. Du hast eine Identitätskarte, einen Reisepass vielleicht. In Wirklichkeit bist du weder Schweizer noch Franzos noch Deutscher. Paulus schreibt, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wir dürfen unsere Identität als Franzose, Schweizer oder vielleicht Deutsche nicht ignorieren. Aber wir müssen uns darin erinnern, dass wir nur Reisende sind. Woran erkennt man das in unserem Leben? Woran kann man das sehen, dass du nur ein Reisender bist? An dem, was Priorität hat in deinem Leben. Wie wir unsere Entscheidung treffen. Beruf, Partnerwahl, Umgang mit dem Geld, Freizeit. Wir sind nur auf der Durchreise. Einfach Reisende. Wollen wir unsere Umgebung beeinflussen, dann lasst uns ein heiliges Leben führen, das das Evangelium widerspiegelt. Wenn wir das nicht leben, dann haben wir gar nichts zu sagen. Petrus ermahnt uns, uns von den Wünschen und Lüsten unserer eigenen Natur, die im Krieg mit der Seele steht, fernzuhalten. Der Ausdruck, der hier benutzt wird, meint sich zurückhalten, verzichten, seine Lüste zu bändigen, sich enthalten. Eine andere Übersetzung ergeben, nicht nachgeben, etwas von mir fernhalten, verzichten. Ein Christ hat plötzlich nichts mehr zu sagen, weil er den Lüsten seiner eigenen Natur nachgibt. Und der Ausdruck, den Petrus benutzt, ist sehr stark. Lust bringt Leidenschaft vor. Paulus warnt auch im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19 bis 21, das könnt ihr wieder lesen. Alle diese Werke bekriegen erbarmungslos unsere Seele. Und es ist nicht nur ein einfacher Auseinandersetzung, aber ein realer innerlicher Kampf, der unsere Seele zerstören kann. Wenn wir gehört werden wollen, müssen wir anders sein, moralisch anders. Wie können wir uns also von diesen fleischlichen Lüsten fernhalten? Wie machen wir das? Jeden Tag, in der Woche. Lasst uns eine ehrliche Leidenschaft für Jesus leben. Schauen wir unser Leben und stellen wir uns ins Licht unsere Bereiche, in denen wir vielleicht schlechte Gewohnheiten angenommen haben. Die Sünde sind ein bisschen wie Küchenschaben oder Kakerlaken. Sagt man das? Kakerlaken. Okay. Je länger man sie in der Dunkelheit lässt, desto mehr vermehren sie sich. Je mehr Licht da ist, desto weniger von ihnen hat es. Das ist auch so. Komme ich mit den Sünden ins Licht? Lasst uns akzeptieren, dass wir bis an das Ende unseres irdischen Lebens versucht werden. Nur wenn Christus wiederkommt, werden diese fleischlichen Lüste, die unsere Seele bekriegen, beendet. Lasst uns also achtsam sein. Und nicht sagen, ich habe kein Problem. Lasst uns achtsam sein. Im Licht leben. Hast du vielleicht jemanden, dem du das Recht gibst, dir in die Karte zu schauen? Der dir unangenehme Fragen stellen darf und dem du Rechenschaft ablegst. Ablegen willst. Es wäre toll, wenn in der Gemeinde zwei Herrschaften oder zwei, drei Personen so zusammen, zusammenkommt und aufeinander zu achten. Die Welt braucht dringend glaubwürdige Gemeinden, glaubwürdige Christen, die ihren Glauben komplett leben. Männer und Frauen, die sich fernhalten von ihren fleischlichen Lüsten, jeden Tag neu. Die nicht das Handtuch werfen, wenn sie solche Attacken gegenüberstehen, die unsere Seele bekriegen, die auch den Kampfplatz nicht verlassen, die nicht weglaufen. Die Welt braucht es, eine neue Generation zu sehen, die ihre zahllosen Herausforderungen mit der Hilfe Gottes angeben. Petrus hört da nicht auf. Er zeigt uns noch ein anderes Kommunikationsmittel, und das ist das Ende. Einen guten Lebenswandel haben. Das ist unser Mittel der Kommunikation. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zu Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Alexander McLaren, ein schottischer Prediger aus dem 1900. Jahrhundert, sagte: Im Allgemeinen leitet die Welt ihre Vorstellung von Gott an Menschen ab, die behaupten, zu seiner Familie zu gehören. Die Normalsterblichen verbringen mehr Zeit dabei, uns zu lesen, uns persönlich, als die Bibel zu lesen, weil sie uns zumindest sehen wohin gehen sie von Christus nur, Entschuldigung, weil sie uns zumindest sehen, wohingegen sie von Christus nur hören. Jesus sagt auch in der Bergpredigt, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und Petrus zeigt uns, nur ein heiliges Leben macht das Evangelium begehrenswert, glaubwürdig. Als Christen sind wir so anders in unserem Lebenswandel, dass unsere Nachbarn, die Menschen aus unserem Viertel, unsere guten Werke bemerken. Aber stimmt unser alltägliches Leben mit unserem Bekenntnis überein? Vor 20 Jahren hat das Princeton Religion Research Center in den USA eine Erhebung zum Einfluss der Religion auf das tägliche Leben gemacht. Sie haben einen Vergleich zwischen solchen, die in die Kirche gehen, sich Christ nennen, und die, die nicht in die Kirche gehen. Und das erfasste Verhalten, das in der Erhebung war, der Diebstahl von Büroutensilien, Übertreibungen in der Vita, also Lüge, die genommenen Krankheitstage, an denen die Gesundheit gut war, also Diebstahl und Lüge, Übertreibung im Absetzen von der Steuer, also Diebstahl, Lüge und Betrug, und die Zusammenfassung. Zusammenfassung war die folgende. Die Unterschiede sind nicht signifikant oder von einer marginalen Signifikanz. Anders gesagt, nach dieser Umfrage war es fast unmöglich, einen Unterschied zu finden zwischen Christen und Nichtchristen. Was sind wir für Christen, für Gemeinde? Spitzencafés oder Mainstreamcafés? Und wir als Christen, als Gemeinde, leben wir öffentlich und unter den Menschen, die Gott nicht kennen? Können die Menschen auf meiner Arbeit, an meinem Verhalten erkennen, dass ich Christ bin? Die Welt hat ein dringendes Bedürfnis von beispielhaften Christen, lebendigen Gemeinden, die in der Verbindung mit den Mitmenschen stehen, präsent in der Stadt. Wie macht ihr das? Engagiert durch konkrete Aktionen. Christliche Männer und Frauen, die es lieben, zu reagieren, wie Jesus es tun würde. Und die durch ihr ganzes Leben zu Buße einladen. Wenn die Gemeinde von Männedorf-Uetikon nicht mehr da wäre, was würde sich ändern? Nochmal, wenn die Gemeinde von Männedorf-Uetikon nicht mehr da wäre, in dieser Stadt, was würde sich verändern? Wenn du an deiner Arbeitsstelle nicht mehr da bist, was würde passieren? Möge ich Gott segnen und vielen Dank für eure